Katharina Wackernagel ist 1978 in Freiburg im Breisgau geboren, aber ein richtiges Schwarzwaldmädel ist aus ihr dann doch nicht geworden, denn aufgewachsen ist sie in Kassel. Dort hat Katharina Wackernagel als 14-Jährige auch ihre ersten Theaterauftritte. Ohne eine Schauspielschule besucht zu haben, wird sie dann mit 17 als Tanja in der gleichnamigen ARD-Vorabendserie bekannt. Prompt bekommt sie für diese Rolle einen Goldenen Löwen. Mittlerweile kann sie schon auf eine lange Liste an Kino- und Fernsehfilmen zurückblicken. Das Wunder von Bern, Die Boxerin oder der Bader-Meinhof-Komplex. Für ihre schauspielerische Leistung in Kontergan ist sie mehrfach ausgezeichnet worden. Die eigene Mutter ist ihr Vorbild, von Dustin Hoffmann ist sie ein Fan und mit ihrem Bruder lebt sie in einer WG. Und neben ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei kocht sie auch leidenschaftlich gern.
Ja, guten Morgen an diesem schönen Sonntag.
Guten Morgen.
Ich sag jetzt mal, dass es ein schöner Sonntag ist. Ich hoffe, es wird ein schönes Gespräch mit uns.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, schön, dass Sie Zeit haben als Schauspielerin, die viel beschäftigt ist.
Ja, die Zeit habe ich mir genommen für das Gespräch heute.
Gibt's was zu promoten oder reden wir einfach nur so?
Ja, also, du fällst ja gleich mit der Tür ins Haus.
Ja, hier wird nicht lange rumgezockelt.
Also, natürlich gibt es was zu promoten. Und zwar unser erster selbstproduzierter Kinofilm, der jetzt auf DVD erscheint. Er heißt Die letzte Lüge. Unser, sage ich, weil mein Bruder Jonas Grosch das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat und ich die Hauptrolle spielen durfte und eben an der Produktion beteiligt war.
Das erste Mal.
Das erste
sozusagen
Mal.
Sozusagen selbst produziert. Das ist ja schon ein ganz schönes Abenteuer.
Genau, ja.
Aber von den ersten Schritten auf der Bühne bis zum selbst produzierten Film ist das natürlich ein langer Weg. Und ich gebe zu, wenn man sagt, etwas promoten, klingt das natürlich ganz schön hart. Das ist natürlich nicht so hart gemeint gewesen. Aber ich würde ganz gerne im Laufe des Gesprächs so ein bisschen deine Entwicklung aufzeigen. Denn du kommst ja aus einer richtigen Schauspielerfamilie. Vater Schauspieler, Mutter Schauspieler. Also war es eigentlich schon klar, dass Katharina Wackernagel auch Schauspielerin wird? Oder gab es mal einen anderen Berufswunsch?
Nee, eigentlich wollte ich schon immer gerne Schauspielerin werden. Das, was sich bei mir ein bisschen verändert hat, war, dass ich als Kind unbedingt zum Theater wollte und das mein absolut größter Traum war und ich eigentlich auch mit Film und Fernsehen vor allem, weil wir auch gar nicht viel Fernsehen gucken durften, eigentlich gar nichts am Hut hatte. Und dadurch, dass meine Mutter immer sehr viel und sehr große Rollen gespielt hat, war ich eben eigentlich meine ganze Kindheit über ständig im Theater und fand das so eine tolle Atmosphäre. Und dann hat sich das aber anders ergeben. Ich habe dann mit 17 angefangen zu drehen und dabei bin ich in erster Linie auch geblieben. Also ich würde nach wie vor trotzdem wahnsinnig gerne mal ans Theater, aber eben...
Das ist ja nicht ausgeschlossen. Also
genau.
Die Karriere wird ja hoffentlich noch lange weitergehen. Aber wenn du nochmal die Augen schließt und dich als Kind siehst im Backstage-Bereich des Theaters und deine Mutter auf der Bühne, welche Bilder kommen dir dann hoch? Was siehst du dann?
Ja, also ich durfte nicht so häufig mit zu den Proben. Das hat mir aber auch immer besonders gut gefallen, wenn eben schon dann bei den Endproben im Theater, also auf der richtigen Bühne geprobt wurde und man im Zuschauerraum sitzen durfte als kleines Kind und aber sonst nur eben der Regisseur und vielleicht Dramaturg und noch ein Hospitant da war und man so das ganze Theater für sich hatte eigentlich und alleine dazu gucken durfte. Mhm. Das waren die größten Momente. Und natürlich, dass ich nach den Vorstellungen zu meiner Mama in die Garderobe durfte und das einfach immer super fand, diese Sachen, die da rumhingen, diese alten Kostüme oder eben in der Maske die Perücken und allein wie es da immer gerochen hat, das fand ich toll.
Nun kann ich mir vorstellen, dass die wenigsten von den Hörern mit zwei Elternteilen aufwachsen, die beide Schauspieler sind. Das heißt, vielleicht auch mal einen azyklischen Tagesablauf hat. Wie war denn der Alltag in einem schauspielerischen Elternhaus?
Naja, also wir sind ja eigentlich in der Großfamilie aufgewachsen. Ne? Meine Mutter ist Schauspielerin, mein einer Vater ist in erster Linie Regisseur, der hat selber jetzt gar nicht gespielt dann die letzten 20 Jahre und mein anderer Vater ist Lehrer gewesen, der war dann sozusagen auch für uns Kinder eigentlich immer mit uns zusammen tagsüber, hatte den gleichen Rhythmus wie wir, wann er aus der Schule gekommen ist. Und ja, wir sind ja eben eigentlich eine moderne Großfamilie.
Und sind die Eltern gewesen, die dich ermutigt haben, diesen Beruf zu ergreifen? Denn der hat ja Höhen, hat aber auch sicherlich auch ganz schwierige Zeiten.
Ich glaube, dass ich meinen Eltern gar nicht die Wahl gelassen hatte, ihre Meinung dazu zu sagen, sondern einfach, dass es für mich von Anfang an klar war, dass ich Schauspielerin werden würde. Und es gab einen Zwischenfall, als ich, glaube ich, mit 15 von der Schule weggehen wollte, weil ich da wirklich die Schnauze voll hatte. Das war das einzige Mal, dass meine Eltern gesagt haben, das fänden sie irgendwie ein bisschen ungünstig, jetzt schon an Schauspielschulen zu probieren und ich soll dann noch ein bisschen weiter zur Schule gehen.
Und wann war dein erstes Mal auf einer Bühne? Also hast du schon dann als Kind gespielt, so die ersten typischen Auftritte in der Grundschule oder dann erst später eigene Erfahrungen auf der Bühne gesammelt? Wie alt warst du?
Nee, ich habe eigentlich jede Gelegenheit genommen, Theater zu spielen. Natürlich habe ich in der Schule, in der Schultheatergruppe, aber das fand ich eigentlich gar nicht so interessant. Ich habe relativ früh meine erste eigene Theatergruppe gegründet. Das war die Theatergruppe Roter Handschuh. Das waren vier Freunde und ich. Und unser erstes Stück war...
War Freundschaft entscheidend oder Talent, um da reinzukommen?
Talent natürlich. Ich war eine sehr strenge Regisseurin. wir haben vom Gripstheater Ballemale, Hupe und Arthur aufgeführt. Und der Text war auswendig gelernt von der Schallplatte. Und wir haben das gemeinsam inszeniert, aber auch aufgeführt. Da war ich 7.
Mit 7 schon, unglaublich. Wann weiß man, dass man Talent für diesen Beruf hat? Wurde dir das gesagt? Oder du hast ja eben beschrieben, es war in dir auch der Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Aber merkt man selbst, ob man Talent hat oder nicht?
Am Anfang ist ja das Wichtigste, dass man sich das überhaupt gar nicht fragt, sondern dass man es einfach macht, dass man sich einfach traut. Und ich habe schon tatsächlich häufig vielleicht auch dann, ich hoffe, meinen Eltern war es nicht zu peinlich, aber schon die eine oder andere Gelegenheit genutzt, eben um irgendwas vorzuführen oder aufzusagen oder vorzuspielen und so. Also auch wenn ich das Gefühl hatte, hier ist ein bisschen Publikum da, dann konnte ich da schon ganz gut mir da die Aufmerksamkeit holen.
Die Chance ergreifen.
Später dann beim Jugendtheaterclub, das gab es dann von unserem Staatstheater aus, die hatten einen Jugendtheaterclub. Da war es dann schon so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ach, das funktioniert sehr gut und ich weiß relativ schnell Angebote zu machen. Und ja, also eben, man hat ja dann die ersten Aufführungen und bekommt Rückmeldungen und so. Und das fühlte sich schon alles ganz richtig an.
Na, und da wollen wir gleich noch mal ein bisschen weiterreden über diese Leidenschaft des Berufs der Schauspielerin und die ist ja ganz deutlich bei dir zu spüren, liebe Katharina Wackernagel. Unser Gast des Tages ist heute die Schauspielerin Katharina Wackernagel. Die stammt aus einer richtigen Schauspielerfamilie, Eltern schon Schauspieler, Großeltern auch. Und egal ob auf der Bühne oder vor der Kamera, liebe Katharina, versuch uns doch nochmal zu beschreiben, was ist das Schöne am Schauspielern?
Also es sind natürlich zwei verschiedene Berufe, muss man sagen. Das eine, ob es jetzt Schultheater ist, aber wie auch immer, Theater im Allgemeinen ist ja schon auch mit einem anderen Kraftaufwand verbunden. Also da ist dann eben so ein Stück, was über 2 oder 3 Stunden auf der Bühne stattfindet, in einem durchläuft mit Publikum, was da ist, wo man ja auch manchmal gegen eine Unruhe anspielen muss und so, ist ja was anderes, als wenn man über einen Drehtag hinweg an einer 1-2-minütigen Szene arbeitet, ganz konzentriert in einem kleinen, abgeschlossenen Rahmen. Das sind schon verschiedene Herangehensweisen. Und ich glaube, beim Film würde ich sagen, in erster Linie das Spannende ist, also mein Ziel ist es ja immer, die Figuren so lebendig wie möglich zu machen, also so wahrhaftig wie möglich, dass man für den Augenblick das Gefühl hat, dass da der Mensch, den ich gerade sehe, das genau so erlebt, denkt, fühlt, durchmachen muss und so weiter, was man in dem Fernsehfilm sieht. Auf der Bühne hat es ja schon öfter was damit zu tun, wie transportiere ich die Figur, die ich hier darstelle oder die Situation über diesen großen Raum hinweg zu den Leuten, die da sitzen. Und man wählt ja auch eine bewusst künstlichere Form häufig für die Bühne, was aber gleichermaßen Spaß machen kann, wie das andere, was eben seinen Realismus braucht. Mhm. Und generell das Schöne am Spielen ist einfach, dass es eigentlich fast unmöglich ist, dass dir der Beruf langweilig wird, weil du hast ja einen unglaublich großen Schatz an Charakteren, Figuren, Rollen, die du alle ausprobieren kannst. Also natürlich irgendwann mischt sich das Alter mit ein. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr eine 15-Jährige spielen oder so. Das macht einfach keinen Sinn mehr irgendwann.
Aber du wanderst dann ja auch im eigenen Älterwerden durch dieses Spielalter der Tochter, der Geliebten vielleicht, der Mutter, dann der Großmutter, der anderen Rollen. Also so wie die Rollen dann auf der Bühne oder im Film dann eben auch älter werden. Im Idealfall, wenn man eben auch gut beschäftigt ist. Und wenn wir von den schönen Seiten reden, gibt es bei dir auch Ängste, die damit verbunden sind?
Ja, es gibt natürlich immer wieder Ängste. Also gerade als ich angefangen habe zu drehen, da wusste ich ja noch gar nicht, wie sich das entwickelt. Dann macht man eben eine Serie, dann macht man die ersten Fernsehspiele. Aber eigentlich war nach jedem Dreh, der beendet war und ich nicht sofort im Anschluss einen anderen Job hatte, hatte ich das Gefühl, oh Gott, was ist jetzt, wenn es vorbei ist? Wenn mich einfach gar niemand mehr sehen will, was mache ich denn dann? Und so, das bleibt auf jeden Fall bestehen. Dann kommt auch eben das Alter dazu, dass man dann weiß, ab Mitte, Ende 30 gibt es halt nicht mehr so viele Frauenrollen, abgesehen davon, dass es insgesamt viel weniger Frauenrollen als Männerrollen gibt, also gute vor allem. Aber auch darüber hinaus, man muss halt wirklich gut haushalten mit dem Geld, was man verdient. Man kann Anfang des Jahres super zu tun haben, wenn man die Kohle aber dann gleich raushaut, dann kann es auch passieren, dass man eben zum Ende des Jahres mit leeren Taschen dasteht, weil dann einfach ein paar Monate lang nichts gedreht wird. Also ja, es ist jetzt nicht so der sicherste Job.
Nun hast du sehr früh als 17-Jährige schon in einer Serie mitgespielt, das war auch eigentlich eine Teenager Serie, Tanja hieß sie. Ist das dann ein Vorteil, wenn man früh eben auf der einen Seite finanzielle Sicherheit hat durch eine Serie und dann auch früh schon mit Fernsehen einsteigt?
Das ist natürlich grundsätzlich schon erstmal ein Vorteil. Also dadurch hatte ich natürlich auch die Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren, die ich hätte ich jetzt mit möglicherweise einem aber sehr erfolgreichen Kinofilm, also wäre ich so eingestiegen, nicht gehabt hätte. So habe ich natürlich viele Leute kennengelernt über eine lange Zeit, die schon lange in dem Beruf sind. Also nicht nur Schauspieler, sondern auch das Team. Das war eine sehr familiäre, sehr schöne Atmosphäre. Und darüber hatte ich dann auch relativ schnell die Möglichkeit, eigene Kurzfilme zu machen. Und dazu braucht man ja auch Geld, ne? Und das war ganz schön, dass ich früh mein eigenes Geld verdient habe und damit dann auch bestimmen konnte, was mache ich jetzt damit. Und probiere ich mich eben mal im Regieführen aus und habe dann meinen ersten Kurzfilm Think Positive gemacht und solche Geschichten. Ja.
Aber es ist natürlich auch außergewöhnlich, wenn jemand im Alltag in einer Serie steckt, machen das ja nicht viele Schauspieler, dann nochmal Grenzen zu erproben und zu sagen, ich versuche mich auch als Regisseurin oder als Beispiel als Drehbuch schreiben und etwas noch dieses Geld, was man verdient, nochmal kreativ anders einzusetzen. Das ist außergewöhnlich oder täusche ich mich da?
Es war aber für mich schon eigentlich von Anfang an so, dass ich wusste, ich will jetzt überhaupt gar nicht mein Leben lang irgendwelche Serien machen. Nicht, dass Serien was Schlechtes sind, aber es war für mich eigentlich bei allem, was ich gemacht habe, immer klar, es muss ja weitergehen, es muss sich weiter bewegen, ich will andere Sachen machen. Und nachdem ich die Serie gemacht habe, hätte ich die Möglichkeit gehabt, bestimmt 10 ähnliche Serien einfach im Anschluss weiterzudrehen, dann würde ich bis heute in diesem Programmformat bestimmt auch stecken. Und dann muss man eben aber entscheiden, geht man auf Risiko, was bedeuten könnte, du bist vielleicht noch nicht bekannt genug, dass du eine Hauptrolle in einem Fernsehspiel bekommst, oder machst du eben das andere weiter und spielst dann bei der nächsten Serie halt auch wieder eine ähnlich jugendliche Geschichte oder so, aber dann ist natürlich die Gefahr, da festzustecken. Und dann ist es aber glücklicherweise weitergegangen, dann bin ich ja relativ schnell in die Reihe zusammen mit Dieter Pfaff Bloch gekommen. Da habe ich seine Tochter gespielt. Das ist die Geschichte eines Psychologen.
Also war deine Entscheidung richtig?
Ja.
Ja, und man muss das natürlich auch immer ganz genau abwägen. Wann entscheidet man sich wofür? Wir sprechen gleich weiter, liebe Katharina, und dann vor allen Dingen über die Zusammenarbeit und das Zusammenleben mit deinem Bruder. Unter Geschwistern gibt es ja die ganz große Harmonie, aber daneben auch oft häufig Konkurrenz und Neid. Und unser heutiger Gast des Tages, die Katharina Wackernagel, lebt ja mit ihrem Bruder, dem Drehbuchautor Jonas Grosch, zusammen in einer Wohngemeinschaft in Berlin. Aber die beiden haben eben auch schon ziemlich früh zusammen angefangen, miteinander zu arbeiten. Wie kam es denn dazu, Katharina?
Mein Bruder hat ja in Berlin Drehbuch studiert und wir wohnen zusammen. Deswegen gab es auch schon immer wieder mal zwischendrin die Pläne, auch gemeinsam mal ein Projekt zu machen. Und sein Abschlussfilm Resist, Aufstand der Praktikanten, das war eben für mich ein ganz tolles Projekt, weil Jonas hat das geschrieben, hat Regie geführt, ich durfte die Hauptrolle spielen und es war eine ganz tolle Band, die Busters, die den Soundtrack zu dem Film gemacht haben. Und dann sind wir gemeinsam auf Kinotour gegangen. gegangen und das hat mir irrsinnig gut gefallen.
Aber wenn dein Bruder Jonas Grosch das Drehbuch schreibt, deine Mutter auch noch mitspielt, dein Onkel Christoph auch noch dabei war, dann ist das ja fast schon wie so ein Family Project. Liegt es daran, weil es ein Abschlussfilm war und man braucht einfach immer gute Schauspieler, aber hat nie viel Geld, dass ihr alle als Familie mit dabei wart? Oder hat eben euch auch die Arbeit des Bruders überzeugt?
Also uns hat alle das Buch überzeugt.
Natürlich.
Ja, nein.
Nein, das weiß ich.
Also das ist bei uns, glaube ich, sowieso jetzt nicht so, steht gar nicht so zur Debatte, sagt man jetzt irgendwie ja, nur um dem anderen zu helfen oder so, sondern es ist einfach auch so eine große Freude, dass das geht. Also ich meine, wie viele Familien sind beruflich so miteinander verknüpft und verwoben, dass sie wirklich solche Projekte zusammen machen können? Das ist ja ein Riesenglück, wenn sich da die Möglichkeit
ergibt.
Also
auch bei deinem ersten Film, Think Positive, da hast du das auch mit deinem Bruder Jonas Grosch zusammen das Regiedebüt gegeben. Mhm. Was macht denn die Zusammenarbeit mit deinem Bruder aus?
Also erstmal glaube ich, dass wir uns, dadurch, dass wir uns schon so lange und aber auch so gut kennen, dass wir einen ganz ähnlichen Humor und einen ähnlichen Filmgeschmack haben. Das ist natürlich schon mal eine gute Basis. Und man muss ja dazu sagen, die Bücher, die Ideen, die kommen ja immer von ihm. Ich habe ja noch nie ein Drehbuch geschrieben. Und das wiederum ist aber natürlich für mich auch ein ganz großer Luxus, wenn ich sozusagen in so einen Drehbuchschreibprozess so früh mit einbezogen werde. Weil wenn ich normal als Schauspielerin gebucht werde, dann bekomme ich natürlich vielleicht die 7. oder 8. Fassung von einem Drehbuch, wo man dann zusammen mit dem Regisseur noch ein bisschen dran arbeiten kann, falls es noch irgendwie an den Dialogen Schwächen gibt oder so. Aber dass man eben eine Geschichte zu lesen bekommt und der Drehbuchautor sogar daran interessiert ist, dass man seine Meinung sagt oder darüber hinaus vielleicht man sogar noch mal andere Wege, die die Geschichte gehen könnte, auslotet, dass man eben bei einem Abendessen im Gemeinsamen ein bisschen rumspinnt und sagt, ja, aber was wäre denn, wenn es in die Richtung weitergehen würde und dann am nächsten Morgen zum Frühstück liegen schon 5 neue Drehbuchseiten auf dem Tisch und so, das ist natürlich ganz großer Luxus.
Also hat eben auch die Nähe, das Zusammenleben, gut, das könnte man ja heute auch alles per Mail machen, aber was du gerade sagst, also diese Nähe ist dann doch schon was Außergewöhnliches.
Genau. Also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht unser Alltag. Ne? Jeder macht seinen Beruf und ich bin ja auch wirklich viel unterwegs und so. Und trotzdem kommt es uns beiden aber zugute, dass wir durch das lange Kennen, Geschwister sein, gutes Verhältnis miteinander haben, dass man einfach manche Sachen leichter miteinander klären kann.
Also oder sich vielleicht auch gar nicht mehr erklären muss, weil der andere einfach weiß, wie man da tickt oder welche Haltung man hat. Ist er es denn gewesen, der dich auch motiviert hat, in seinem Film Resist, Aufstand der Praktikanten, dann auch zu singen?
Ja, also das, wie das letztendlich dazu kam, das weiß ich gar nicht. Das hat sich dann so entwickelt, dadurch, dass wir die Busters kennengelernt haben und ich eigentlich schon immer mal gerne mit einer Ska-Band auf der Bühne stehen wollte. Und das kam dann zeitgleich zu dem Moment, als sie angefangen haben, den Soundtrack für unseren Film zu machen. Und dann gab es sozusagen schon die ersten 2 Live-Auftritte mit denen, die eigentlich für mich wirklich nur so zum Spaß waren. Und dann hatte aber der Stefan Breuer, das ist der Schlagzeuger und auch Komponist von den Busters, hatte dann schon 2 Songs geschrieben, in die er automatisch eine Frauenstimme mit eingebaut hatte. Und das war natürlich klar, dass wir das ausprobieren müssen.
Na, Katharina, also nicht schlecht. Du singst nämlich auch richtig gut. Das kann man auch hören, wenn man sich das nochmal ganz genau anschaut. Und wir müssen gleich nochmal sprechen über deinen wirklich erfolgreichsten Film, Contergan. Das machen wir gleich. Einer deiner erfolgreichsten Filme überhaupt war Contergan. Katharina Wackernagel, du bist mein Gast des Tages heute. Der Film hat ja auch für enorm viel Furore gesorgt. Hast du das Gefühl, dass dich dieser Erfolg verändert hat?
Der Erfolg hat mich nicht verändert, nee. Also definitiv nicht. Dieses Projekt war auf jeden Fall eines der wichtigsten für mich. Aus vielerlei Gründen. Erstens, weil natürlich das Thema, die Geschichte wirklich sehr, sehr spannend, aber eben auch dadurch, dass es ja eine reale Geschichte ist, hat man natürlich da auch einen anderen Zugang dazu. Also wenn es plötzlich die Möglichkeit gibt, Contergan-Opfer kennenzulernen, die mit einem über diese Zeit sprechen von damals, die einem von ihren Eltern erzählen, die Schuldgefühle, die ihre Eltern ihr Leben lang hatten, wegen dieser Contergan-Tablette, die sie genommen haben in der Schwangerschaft, dann eben aber auch das Leben eines Contergan-Opfers, das ist natürlich wirklich spannend, wenn man man die Möglichkeit hat, mit den Menschen, die das Thema betrifft, wirklich zu reden. Dann aber darüber hinaus war es auch eine ganz tolle Arbeit mit dem Regisseur, dem Adolf Winkelmann, der wirklich ein ganz besonders außergewöhnlicher Regisseur ist und es eine sehr schöne Arbeit für mich war. Dann eine Begegnung mit der Denise Marco, die meine Tochter gespielt hat, die ja eben nicht kontergan geschädigt ist, aber eben diese Behinderung hat und nur ein Bein und keine Arme hat, aber eben so ein starkes, lebensfrohes Mädchen kennenzulernen und mit der auch eigentlich so ein gutes Verhältnis aufzubauen. Das war ganz besonders, auf jeden Fall.
Die Preise, die du bekommst, sind die dir wichtig als Zeichen für den Erfolg auch?
Also so grundsätzlich, dass ich mir meine Preise angucken würde jeden Tag.
Morgens und sagen neben würde, dem Zahnputzbecher polierst du sie. Ja, schön.
Aber so einen Preis zu bekommen, das ist ein ganz, ganz schöner Moment. Und das ist natürlich für so eine Veranstaltung abends, man sitzt da und man zittert, weil man ist natürlich trotzdem aufgeregt, auch wenn man sich selber sagt, komm, der Film ist super oder das ist alles schön geworden. Ich brauche das jetzt nicht als Bestätigung. Es ist trotzdem toll, wenn man solche Preise bekommt und es gibt einem irgendwie so einen Kick dann eben für den Abend. Aber darüber hinaus würde ich sagen, ist es jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, hey, das hat mir nochmal richtig gezeigt, da habe ich wirklich gute Leistung gemacht, weil ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, Die Boxerin, das war ein kleines Fernsehspiel, der aber auch im Kino lief, den wirklich nicht besonders viele Menschen sehen konnten, weil er so kurz im Kino lief und weil er dann eben wie ein kleines Fernsehspiel halt um 10 nach 12 am Montagabend im Fernsehen lief. Aber wo ich sagen würde, das ist auch einer meiner wichtigsten Filme, einfach weil das eine ganz großartige Arbeit mit der Katharina Deus war. Für mich eine ganz wichtige Erfahrung war, Boxen zu lernen und für den habe ich weder Preise bekommen, noch haben den bekommen. Irgendwie, weiß ich nicht, 7 Millionen Menschen gesehen.
Aber hat das eine Auswirkung darauf, welche Drehbücher du auf einmal im Briefkasten hast oder wer dich von den Regisseuren, Produzenten, Agenten plötzlich kontaktiert? Also du hast ja auch mitgespielt bei dem Bader-Meinhof-Filmprojekt. Aber heißt das, dass es nochmal eine andere Aufmerksamkeit dann auch hat für dich als Schauspielerin im beruflichen Alltag, so ein Erfolg?
Es kann beides bedeuten, wirklich. Das wird einem immer nicht so richtig geglaubt. Es ist so, dass wenn man gerade eine gute Zeit hat, es laufen Filme von einem, die werden viel gesehen, man hat gute Kritiken, man bekommt möglicherweise einen Preis. Kann es auch sein, dass danach erstmal gar niemand anruft und man überhaupt gar keine Drehbücher bekommt, weil die Leute auch denken, Mensch, die hat ja zu tun wie Bolle, die kriegt man ja eh nicht oder die ist ja viel zu teuer oder die Rolle ist zu klein, die fragen wir gar nicht erst und so. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass die Leute sagen, ach Mensch, ja stimmt, die gibt's ja auch noch, ist ja super. Der schicken wir das jetzt, auf die wäre ich sonst gar nicht gekommen. Also ich glaube, ja, dafür gibt es keine Regel.
Ja, Katharina, wir haben unsere Zweierrunde jetzt ein bisschen erweitert und deinen Bruder Jonas Grosch noch dazu genommen und wir sprechen über euren aktuellen Film, Die letzte Lüge heißt der und aus dessen Soundtrack haben wir eben gespielt, Black Cat Suit von Sweet Sensation und den Titel, der stammt ja draus, also schieß mal los. Ja,
schön.
Sehr schön. Genau, ja, wunderbar. Worum geht's? Jonas, magst du kurz erzählen?
Ja, also ganz grob, es geht um die Liebe und das Lügen. Und zwar ist es eine Geschichte um ein Pärchen, die gemeinsam Ostern zusammen verbringen und an diesem Osterwochenende sowohl seine als auch ihre Affäre plötzlich vor der Tür steht. Und dann gibt es ein riesiges Kuddelmuddel und jeder muss sich vor dem anderen behaupten. Und naja, irgendwann kommt dann auch die Wahrheit ans Licht.
Okay, also Musik spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zum Cast.
Also neben Katharina hat noch mitgespielt Sebastian Schwarz, Leander Lichti und Marie Burchardt haben die Hauptrollen gespielt. Und dann haben wir auch noch tolle Nebenrollen gehabt wie Anja Knauer oder auch Jörg Thaddäus hat eine kleine Nebenrolle gespielt. Und ja, sehr schöne Nebenrollen.
Warum spielt Musik so eine wichtige Rolle für euch bei dem Film? Ihr habt ja eine ganz spezielle Musikauswahl auch getroffen.
Also ich habe ursprünglich, als ich das Drehbuch geschrieben habe, war die Musik jetzt noch nicht in dem Drehbuch beschrieben. Also die erste Fassung war eine ganz normale Komödie sozusagen. Und dann kam, glaube ich, Katharina mit der Idee, es wäre doch toll, wenn die Figuren anfangen würden zu singen. Also so eine Art Musical sozusagen.
Ja, ist ein bisschen Screwball-Musical, ne?
Genau, genau.
Auf eurer Homepage steht, ja.
Und da wir eben sehr guten Draht zu der Band The Busters haben, haben wir die einfach mal gefragt, habt ihr da Lust, vielleicht ein paar Stücke zu schreiben? Und haben den Figurenbeschreibungen von den Figuren geschickt. Und ein paar Wochen später hat der Komponist von denen, der Stefan Breuer, tolle Demo-Versionen von den Songs, die in unterschiedliche Musikrichtungen gingen und sozusagen so ein bisschen auf die Charaktere der Figuren eingegangen sind. Und das war natürlich eine ganz super Sache.
Und die Liebe und das Lügen, gehört das zusammen?
Ja, das ist so die Grundfrage des Films und das ist natürlich auch das, was mich am meisten beschäftigt hat. Also dieses Thema, die Liebe und wie geht man damit um, so gerade so Ende 20, Anfang 30, jeder hat schon eine längere Beziehung hinter sich, weiß, wie das ist und geht es jetzt immer mit der gleichen Person weiter, sagt man sich immer die Wahrheit, man hat dann doch im Laufe der Jahre Interesse für einen anderen Mann, eine andere Frau, wie auch immer, das ist ja einfach das Leben und eben gerade so in dem Alter ungefähr kommt es halt oft auf, dass man sich damit konfrontiert sieht und wie geht man damit um? Habe ich einen Seitensprung, den ich irgendwie niemandem erzähle oder spreche ich es offen aus und versuche damit den Konflikt auszutragen sozusagen und das ist irgendwie ein sehr präsentes Thema. Ja, es ist sicherlich eben auch jetzt kein moralischer Film, der eben einem sagt am Ende, man darf nicht lügen oder man muss das so machen oder man muss es so machen. Es ist im Grunde ein spielerischer Versuch, damit umzugehen und natürlich aber auch den Leuten schon auch klar zu machen, manchmal ja, dann kann man nicht anders als Lügen oder so. Also das, denke ich, hat der Film schon auch und versucht dadurch natürlich mit Humor und eben mit dieser Musik damit umzugehen, jetzt nicht jeden Lügner zu verurteilen und zu sagen, das ist das Schlimmste auf der Welt, weil wir wissen ja alle, es passiert halt mal und ja, genau.
Also seit Ende März, genau seit dem 31. März, seit seiner Veröffentlichung, seid ihr sozusagen mit dem Film auf einer Kinotour gewesen. Mit dir als Regisseur, mit Darsteller, mit Musikern und ihr habt ja nun einiges dabei, einige Independent Bands, also The Busters hat Katharina gerade schon erwähnt, Mardi Gras. Billy and the Kid ist noch dabei, Black Cat Suit. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich, weil nach der Kinotour erscheint der Film gleich auch auf DVD.
Das war im Grunde eine Idee, die ich hatte, basierend auf meinen letzten beiden Filmen, Resist Aufstand der Praktikanten und Der Weiße mit dem Schwarzbrot, die liefen beide im Kino, beide sehr klein gestartet, hatten große Presseöffentlichkeit, aber im Grunde konnten die Leute nie ins Kino gehen, weil der Film zu klein gestartet ist und schon wieder aus den Kinos draußen war.
Also wenn man jetzt sagt, man geht auf Kinotour, heißt es, du siehst ihn im Film, du hast noch einen schönen Abend mit den Bands und kurze Zeit später kannst du ihn dir auch schon auf DVD dann kaufen.
Das ist jetzt im Grunde unsere neue Idee, dass wir sagen, wir bewerben die DVD mit dieser Kinotour, die jetzt sehr erfolgreich war und dass wir im Grunde dem Kino dafür ein tolles Event bieten, was sowohl für das Kino toll ist, als auch für die Leute, die natürlich den Abend miterleben, weil ich meine, wann hat man schon mal eine Band im Kino, die da auf der Bühne spielt und das ist natürlich einfach eine tolle Sache.
Ja, in Frankfurt wart ihr Orpheus Erben, ne?
Genau, in Frankfurt waren wir auf Orpheus Erben und in Marburg waren wir auch, in Kassel. Und
alle, die da noch Karten haben wollten, es verpasst haben, müssen sich jetzt die letzte Lüge dann eben auf DVD kaufen.
Genau, ja.
Ja, genau. Und es gibt ja nicht nur die DVD im Verkauf, sondern es gibt ja auch den Soundtrack, der wirklich nicht von schlechten Eltern ist, weil du ja schon gesagt hast, die verschiedenen Bands. Dann haben wir noch die Filmmusik, die da mit drauf ist. Also das ist wirklich eine sehr schöne Compilation, kann man das eigentlich
nennen.
Und das
Kochbuch.
Und dann gibt es ja noch das Kochbuch.
Aber ihr habt ja so einen kreativen Output, das ist ja unglaublich.
Wir haben einfach getan, als wären wir ein großer Hollywood-Film und bringen einfach ganz viel
Merchandise. Ja, aber da reicht doch ein halber Monat gar nicht. Ende März bis jetzt, ich glaube 22.04. Da müsst ihr doch noch weiter durch die Lande ziehen.
Wir wollen natürlich tatsächlich auch noch Open-Air-Kinos beglücken mit unserem Film sozusagen und das muss sich aber noch ergeben. Also da werden jetzt die Buchungen erst so langsam gemacht. Aber es wäre natürlich toll, weil es ist ja ein Sommerfilm. Also es spielt zwar an Ostern, aber da scheint die ganze Zeit die Sonne und es ist tolle Stimmung und es ist einfach ein Film, der Spaß macht.
Und wenn du dich an deine eigenen Liebeslügen erinnerst, dann wird das durch die Musik gleich schnell wieder aufgefangen.
Genau.
Also ein Film mit Ostern als Thematik, den man aber sich auch im Sommer anschauen kann und ein Kochbuch noch dazu. Also über das Kochbuch, Katharina, müssen wir gleich nochmal reden. Ja, wir haben es gerade eben kurz erwähnt zum Film Die letzte Lüge, eurem aktuellen Film, Katharina Wackernagel, wo du mitspielst und bei dem dein Bruder Jonas Grosch das Drehbuch geschrieben hat, gibt es neben der DVD und dem Soundtrack auch ein Kochbuch. Wer von euch kann mir denn erzählen, wie es zu dieser Idee kam?
Da kann ich vielleicht was dazu sagen, weil das war eben auch eine Besonderheit bei diesem Dreh, was jetzt meine persönlichen Dreharbeiten anging, dass wir ja mit einem relativ kleinen Team unterwegs waren. Wir haben den Film in Franken gedreht, in Forchheim, das ist in der Nähe von Bamberg. Wir hatten ein Hauptmotiv. Es spielt alles in einem großen Haus zusammen mit dem großen Garten. Hatten irrsinnig Glück mit dem Wetter, was dem Film eben auch die besondere Note gibt, dass eben alles so sonnig und golden da in diesem Paradiesgarten gelogen und betrogen wird, dass sich die Balken biegen. Das finde ich ist ein sehr schöner Kontrast. Und wir waren ein relativ kleines Team, haben dort im Umkreis alle in Ferienhäusern gemeinsam gewohnt und sind dann immer morgens zusammen ans Set gefahren und ich habe für das Mittagessen gesorgt, weil es war ja klar, dass viele Leute aus dem Team, also wir waren eigentlich fast...
Moment mal, Hauptdarstellerin und Catering hast du gemacht?
Genau, genau. Also wir waren ja alle aus Berlin angereist, haben dann da in den Ferienhäusern gewohnt und wir wollten unserem Team natürlich eine gute Verpflegung anbieten und hatten dann sozusagen das Frühstück morgens am Set alle gemeinsam und dann habe ich für das Mittagessen gesorgt und für das Abendessen hatten wir dann einen Gasthof, der uns beliefert hat. Das hätte dann keiner mehr von uns geschafft, da noch sagen,
hallo,
abends zu kochen.
Bei allen Reserven, die werden ja irgendwann auch mal gesprengt. Aber das heißt, jeder Drehtag dann ein neues Rezept von Katharina Wackernagel.
Also Katharina stand jeden Abend bis um 11 Uhr nachts eigentlich noch in der Küche von diesen Ferienhäusern und hat für den nächsten Tag das Essen vorbereitet.
Jonas, das geht doch nicht. Da hättest du doch als Bruder mal sagen müssen, Einhalt, stopp.
Habe ich gesagt, aber sie wollte nicht hören.
Nee, aber man muss ja sagen, es hat sich ja daraus was ganz Tolles ergeben, weil eben zu Anfang habe ich gesagt, nein, das schaffe ich schon, das ist alles kein Problem. Und dann habe ich aber doch gemerkt nach der ersten Woche, boah, das ist wirklich ganz schön viel auf einmal, weil man ja nicht nur das abendliche Kochen, was ich tatsächlich als eine Art Meditation und Entspannung gesehen habe, sondern man muss sich ja dann immer schon Gedanken machen, was gibt's morgen und das muss eingekauft werden, das muss man in Auftrag geben und so. Also das war alles eigentlich das, was es ein bisschen kompliziert gemacht hat. Und dann habe ich aber in die Runde gefragt, ob nicht auch irgendwie ein oder anderer aus dem Team Lust hätte, mal ein Mittagessen zu übernehmen. Und da haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet. Und daraus entstand dann ein bisschen diese Idee, das Kochbuch zu machen, weil der Hauptanteil der Rezepte ist von mir. Das sind tatsächlich die Sachen, die ich am Set gekocht habe. Darüber hinaus berichten wir über die Dreharbeiten. Es sind ganz tolle Fotos von dem Dreh dabei, kleine Anekdoten und Geschichten zu den Dreharbeiten. Und es sind dort aber auch die Rezepte von eben unseren anderen Teammitgliedern, weil unser Kostümbildner hat dann einen Tag Mittagessen gemacht, dann mein Kollege der Leander Licht, die Regieassistentin hat Blätterteig-Schneckchen mit Spinat gemacht und so. Also das ist einfach ein richtig schönes Bilderbuch geworden. Macht natürlich am meisten Sinn, wenn man den Film gesehen hat, aber genau, Jonas schüttelt gerade den Kopf und
also
sagt, nein, das
den, nee, man muss auf jeden Fall den Film nicht gesehen haben, weil die Rezepte stehen für sich und man erfährt einfach was über einen Filmteam und es ist wirklich ein schöner Blick hinter die Kulissen und eben, was macht ein Script Continuity bei einem Dreh? Wer weiß das schon als normaler Mensch? Und solche Sachen kriegt man so ein bisschen auf auch humorvolle Art und Weise in kleinen Geschichten erzählt und daneben gibt es dann das tolle Rezept persönlich von Katharina. So.
Na, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das hier mit unserem Team bei HR3 auch mal machen. Ich gucke gerade rüber zu Ludwig, dem Techniker, der zuckt so die Schultern, hat die Wasserflasche in der Hand, aber nein, wir müssen uns noch Rezepte ausdenken. Gleich geht's weiter mit Katharina Wackernagel. Ja, wir haben jetzt ganz viel über das letzte Familienprojekt von Katharina Wackernagel, meinem Gast des Tages, gesprochen und ihrem Bruder Jonas, der auch mit im Studio war. Euer Film, Die letzte Lüge samt zugehörigem Kochbuch, das ist ja so ein ganzes Paket, was ihr da anbietet. Die Mama hat eben auch noch mitgespielt im Film, oder?
Richtig.
Hat die auch gekocht?
Nee, die nicht. Die hat auch nur eine ganz kleine Rolle. Die kann auch nicht kochen.
Aha. Ihr seid
ich jetzt einfach mal so.
Das sagst du jetzt einfach hier so im Radio.
Im Gegensatz zu Katharina, die es natürlich kann.
Genau.
Oder hatte das Team keine andere Wahl, weil du natürlich als Produzentin auch gesagt hast, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Nee, also da bin ich mir sehr sicher, dass ich Talent habe. Das würde ich jetzt hier, um nochmal den Anfang der Sendung aufzunehmen, würde ich sagen, also kochen, das sind ganz klare Rückmeldungen. Nämlich, wenn der Teller leer ist und alle lächeln, dann war es gut.
Sehr gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn alle anderen Schricke reißen, du immer noch ein Restaurant aufmachen kannst, weil du uns ja weiterhin auch mit deiner anderen Kunst des Schauspielers weiter verwöhnen sollst. Sag mal, wir haben am Sonntag immer so eine Rubrik, wir retten das Sonntagsbraten. Ne? Was sollen wir denn da kochen? Was magst du gerne? Was ist dein Lieblingsrezept aus deinem Buch?
Ach so, das muss aber nicht ein Braten sein, weil ich kann nicht so gut mit Fleisch umgehen, weil wir relativ vegetarisch, also gut, Fisch kann ich ganz gut zubereiten, aber bei Fleisch bin ich...
Also was Vegetarisches machen wir dann vielleicht für dich? Magst du Eier?
Ja, also was ich zum Beispiel wirklich empfehlen kann, ist ein Linsensalat. Also man muss dazu sagen, ich bin ein extrem großer Salatfan. Es gibt, glaube ich, Salate in allen Versionen bei uns. Und ich habe ein sehr leckeres Rezept für einen Linsensalat und für einen asiatischen Glasnudelsalat. Also da hätte ich einiges anzubieten.
Okay, und noch zum Schluss. Ihr wohnt ja beide zusammen. Habt ihr denn so ein typisches Sonntagsritual, entweder ein gemeinsames oder getrennt, was ihr beide gerne am Sonntag macht? Wir senden heute am Sonntag. Gibt es so etwas bei euch?
Nee, eigentlich gibt es bei uns keinen Sonntag. muss ich dazu sagen. Auch wenn das jetzt
Sonntag,
natürlich
kein Ritual.
Die Frage natürlich ein bisschen kaputt macht, aber ehrlich gesagt gibt es nicht so richtig die Unterscheidung zwischen Sonntag und Montag, weil wir eigentlich immer arbeiten.
Einfach immer arbeiten. Aber es gibt tatsächlich ein Ritual und das hängt damit zusammen, dass wir, würde ich jetzt mal sagen, die beste Espressomaschine im ganzen Prenzlauer Berg besitzen und auch eben einfach den besten Milchkaffee zubereiten können. Und deswegen ist ein ausgedehntes Kaffeetrinken, wenn dazu die Zeit da ist, ob jetzt nun Sonntag oder Mittwoch oder wann auch immer, das ist einfach ein herrliches Ritual bei uns in der Wohnung.
Okay, wissen die Freunde, wo die richtige Anlaufstelle ist.
Die Freunde wissen es, ja.
Oder habt ihr gar keine mehr, weil ihr so viel arbeitet?
Nee, die werden alle mit einbezogen in unsere Arbeit, aber sie halten noch zu uns.
Ihr beiden, herzlichen Dank, Jonas Grosch, Katharina Wackernagel, für dieses Gespräch am Sonntag. Euch viel Erfolg für die letzte Lüge und dann hoffen wir, dass wir es natürlich Open Air in diesen Open Air Kinos sehen, ne?
Super.
Für die, die es verpasst haben.
Genau.
Ja. Gut, danke schön.
Danke. Gerne. Tschüss.
Ciao.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.